Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir heute den Präsidenten des Finanzgerichts Düsseldorf, Herrn Dr. Klaus-Jürgen Wagner, zu Gast haben. Er ist seit 2021 Präsident des Finanzgerichts Düsseldorf, von der Ausbildung her Jurist. Im Vorgespräch haben wir schon gehört, dass er in Bochum aufgewachsen ist. Was wir ansonsten wissen, ist, dass er in Bochum studiert hat und auch in Bochum promoviert hat und dann den Weg in die Gerichtsbarkeit gesucht hat. Zunächst mal vorher die Referendarzeit haben Sie im Dort. Dann eine Station beim Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, sind dann zum Finanzgericht in Düsseldorf gewechselt und dann gehen Sie so den Weg, den man in der Finanzgerichtsbarkeit wählt, wenn man Karriere machen möchte, nämlich zwischenzeitlich dann in die Justizverwaltung. Das war bei Ihnen beim Bundesministerium der Justiz der Fall und dann sind Sie wieder zurück nach Düsseldorf, sind Vorsitzender Richter beim Finanzgericht geworden, dann Vizepräsident und wie schon eben erwähnt, seit 2021 dann auch Präsident des Finanzgerichts in Düsseldorf. Ich kann mich erinnern, dass es vor einigen Jahren die Diskussion gab, aus den Finanzgerichten Münster, Düsseldorf und Köln ein Landesfinanzgericht zu schaffen, was insbesondere dann natürlich auch bedeutet hätte, dass es nur noch einen Präsidenten gibt. Wir hätten das sehr schade gefunden, weil wir dann nicht mehr zum Finanzgericht Köln hätten fahren können, um dort Akteneinsicht nehmen zu können. Das ist für uns immer ein wichtiger Baustein. Mittlerweile geht es ja teilweise auch digital, aber ich glaube, bei dem großen Flächenland Nordrhein-Westfalen und bei der Bevölkerungsanzahl, die wir hier auch haben, ist es nach wie vor sinnvoll, diese drei Finanzgerichte in Nordrhein-Westfalen zu haben. Oder wie sehen Sie das?
Das ist eine interessante Frage. Sie werden jetzt nicht gerade hören wollen, dass ich jetzt der Präsident der drei neuen Finanzgerichte und des neuen Finanzgerichts werden würde. Nein, wir haben damals schwer dafür gekämpft, gegen die Zusammenlegung, die damals anstand, Düsseldorf und Köln. Das war ja ziemlich konkret vor einiger Zeit. Da war es damals in der Tat ein Argument, was uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Das Argument, wir brauchen die Leute nahe, um zur mündlichen Verhandlung zu kommen. Das Argument hat sich durch Videoverhandlungen, die wir führen können, erledigt. Auf der anderen Seite, die Nähe zu den Gerichten sehen wir natürlich schon noch gerne. Die Bezirke sind relativ groß, Münster sowieso, Düsseldorf auch. Und auch der Kölner Bezirk, wie man in den 15 Senaten sieht, ist eigentlich auskömmlich für ein eigenes Finanzgericht. Ich gehe auch mal davon aus, nach den Äußerungen, die wir aus dem Justizministerium derzeit haben, dass das nicht kommen wird. Wir haben etwas Sorge gehabt, als die Landesarbeitsgerichte Köln und Düsseldorf werden ja zum Rheinischen Landesarbeitsgericht zusammengelegt. Aber man versichert uns jetzt momentan, dass das für uns nicht der Fall sein könnte. Systematisch kann man natürlich durchaus vertreten. Wir haben ein Landessozialgericht in Essen, aber die haben einen Unterbau, den haben wir nicht. Und deswegen meinen wir, drei Eingangsgerichte als Eingangsinstanzen, auch für den Bürger, der ja selber klagen kann, ist durchaus bürgerfreundlicher, als wenn wir ein großes Gericht irgendwo mitten im Ruhrgebiet, natürlich in Bochum, klar, haben würden. Einmal Spaß beiseite, ich glaube nicht, dass das kommt und ich glaube auch, dass das politisch derzeit auch nicht durchsetzbar ist.
Aber ich glaube, ein wichtiges Argument an der Stelle, Sie haben es gerade schon in einem Halbsatz erwähnt, ist in der Tat, dass wir in der Finanzgerichtsbarkeit ja letztlich nur eine Tatsacheninstanz haben und danach kommt der BFH und der BFH kommt eben nur selten, nämlich dann, wenn die Revision zugelassen ist oder man ausnahmsweise Erfolg mit einer Nichtzulassungsbeschwerde hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Kernargument zu sagen, wenn es eben nur diese eine Tatsacheninstanz in der finanzrechtlichen Auseinandersetzung gibt, dann sollte es auch ein ansatzweise bürgernahes Finanzgericht sein.
Also ich glaube, dass das wesentlich ist, dass man insbesondere für kleine mittelständische Unternehmen von Privatklägern mal ganz abgesehen schon die Nähe eigentlich auch haben sollte. Und man hat ja auch noch die zusätzliche Situation, die Finanzgerichte mit den Finanzämtern, auch da haben wir eine größere Nähe zwischen den Steuerpflichtigen, sodass es eigentlich auch für uns viel einfacher ist, wenn wir regionale Finanzämter haben, vor regionalen Finanzgerichten mit den Steuerpflichtigen, möglicherweise die wieder so ein bisschen beide auf Kurs zu bringen, wenn die auch Konfrontation sind.
Zumal, wenn man wie wir bundesweit Erfahrungen sammelt, wenn man zum Beispiel in großen Flächenländern ist, wie Schleswig-Holstein. Also ich erinnere mich, als ich das erste Mal da war, habe ich rechts und links geguckt, wo ist denn jetzt das Gericht? Ja, also und wenn man dagegen dann hält, also da bin ich völlig auf Ihrer Linie, Herr Wagner, NRW mit über 15 Millionen Einwohnern, ja, also da ist es schon aus meiner Sichtweise auch völlig legitim, drei Finanzgerichte zu haben.
Das ist auch, glaube ich, sachlich insgesamt gerechtfertigt. Wir würden, rechnen Sie sich mal aus, wir haben jetzt 45 Senate, das wäre ein Moloch von Gericht im Verhältnis zu den Finanzgerichten. Jetzt brauchen Sie nicht Schleswig-Holstein, nehmen Sie noch das Saarland mal als Vergleichsfinanzgericht. Da sieht man auch, dass da eine Schieflage entstünde. Um selbst zwei Gerichte, damals 1980 sind Köln und Düsseldorf geteilt worden, weil die zusammen um die 40 Senate rum hatten. Das war einfach dann zu groß. Und ich glaube, dass es nach wie vor sachgerecht ist, das dann zu halten. Und ich glaube, man gewinnt auch nichts. Die Politik damals hatte sich überlegt, wir gewinnen jetzt unheimlich was an Einsparmöglichkeiten. Das ist nicht so. Wenn Sie ausrechnen, Sie verlieren eine R6-Stelle, eine Präsidentenstelle, ein bisschen was in der Verwaltung und müssen dafür wesentlich mehr Aufwand bei den Bürgern erzeugen, um anzureisen, trotz mündlicher Verhandlungen per Videokonferenz. Die meisten Leute kommen im Übrigen noch gerne zu uns.
Ja, wir auch. Also wenn wir ansatzweise das einrichten können, dann gehen wir auch persönlich zu mündlichen Verhandlungen, weil wir diesen persönlichen Austausch sehr schätzen und auch in der persönlichen Auseinandersetzung meinen, das bessere Ergebnis erzielen zu können, jedenfalls in vielen Fällen. Es gibt wunderbare Fälle, auch Erörterungstermine und solche Termine, die man online gestalten kann, aber da sind wir doch auch noch sehr traditionalistisch unterwegs. Das führt mich zu der Frage, ganz spontan, wie halten Sie es mit der weißen Krawatte und der Robe bei den Juristen, die als Klägervertreter kommen? Ich nehme unsere Einstellung vorweg, auch unserer jungen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich kommen wir mit weißer Krawatte und natürlich kommen wir mit Robe, aber es war gerade gestern in unserem Bistro tatsächlich Diskussion, wo sich Referendare austauschen. Also mein Vorsitzender hat da überhaupt keinen Wert drauf gelegt und eine Kollegin wusste zu berichten, letzte Woche hat aber der Klägervertreter eine Standpauke von 5 Minuten sich anhören müssen, weil er eben ohne Robe erschienen war. Wie ist da der Trend beim Finanzgericht in Düsseldorf?
Das ist natürlich von Senat zu Senat unterschiedlich, sage ich jetzt mal. Da werde ich auch keine Linien ausgeben. Ne? ich sehe das relativ entspannt. Also eine weiße Krawatte brauchen sie ohnehin schon, glaube ich, seit Jahren nirgendwo mehr. Wüsste ich jetzt jedenfalls eigentlich nicht. Vielleicht beim BFH, da würde ich jetzt mal Abstriche machen. Bei uns sehen wir das entspannt. Und wenn Sie als Anwalt bei uns ohne Robe auftauchen, ich kenne so einen berühmten Satz aus meinem Referendariat zu dem Klägervertreter, Sie sind ja nackt. Den, glaube ich, werden Sie bei uns im Finanzgericht Düsseldorf anstelle nicht mehr hören. Also mir kommt es darauf an, dass jemand kommt, der ist verhandlungsfähig, der weiß, was er sagt und der weiß auch, wie er sich ansonsten sozusagen im Gericht zu verhalten hat. Da werde ich das nicht an der Robe dran scheitern lassen, wenn die fehlt. Wir haben auch schon Kolleginnen und Kollegen in Robe gehabt, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten. Das ist kein Kriterium mehr für uns. Zumindest für meinen Senat nicht.
Ja, ich war vor 3-4 Wochen in Niedersachsen beim FG. Die haben so eine ganz schöne Austauschveranstaltung gemeinsam mit dem örtlichen Anwaltsverein und habe da, ich glaube, 35 Minuten etwas zum Prozess aus Sicht des Steueranwalts gesagt. Und manchmal ist man ja verwundert, wo man so hängen bleibt. Also ich habe dann 3-4 Wünsche mitgebracht und dann ging die Diskussion zum einen um etwas eigentlich sehr Profanes, was ich nicht von jedem Senat, aber von vielen kenne, dass man gerade bei etwas komplexeren Fällen immer wieder schon mal vorab den Sachbericht bekommt und die Richter dann zum Teil aus Niedersachsen erwirten, wie nehmen die dann eigentlich die Schöffen mit? Ja, da haben die sich große Gedanken drüber gemacht. Ich als Anwalt, ich sage ganz ehrlich, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Und das zweite Thema fand ich eigentlich auch ganz interessant, dass ich mich gefragt habe, es ist ja so vor ungefähr 15 Jahren die gerichtsnahe Mediation formal eingeführt worden. Und wir bei Streckmark Schwerdtem haben natürlich auch sehr ausufernde, auch sehr komplexe Fälle, wo gerade wenn es total eskaliert ist, bevor wir reinkommen, häufig vielleicht 10, 15 Gesellschaften mit unterschiedlichsten Jahren betroffen sind und man hat sich so richtig sozusagen ineinander verhakt. Der bisherige Berater. Und das sind eigentlich Fälle, die nach Mediation schreien würden. Ich habe auch schon viel bei Landgerichten teilgenommen. Und Mediation auch eigentlich immer mit gutem Erfolg. Aber es hakt fast immer, dass das Finanzamt nicht zustimmt. Also ich habe auch schon häufig das angeregt. Würde mir einfach mal Ihre Perspektive interessieren, findet sowas überhaupt statt oder was sind da eigentlich die Hemmnisse?
Also in Düsseldorf findet es gar nicht statt, das kann ich ganz offen sagen. Wir haben in den letzten Jahren nicht ein einziges Mediationsverfahren gehabt. Wir haben ausgebildete Mediatoren, mehrere, gut, eine Dame ist jetzt in Ruhestand gegangen, aber wir haben noch welche. Aus meiner persönlichen Ansicht brauchen wir es eigentlich auch nicht. Die Mediation hat den Vorteil, dass man unbefangen rangeht und die Mediation hat den Nachteil, dass man unbefangen rangehen soll. Aus meiner Sicht haben wir die beste Erfahrung eigentlich gemacht, dass wir tatsächlich auch diese komplexen Fälle mit Erörterungsterminen abarbeiten. Nicht unbedingt vor dem Berichterstatter alleine, sondern auch das haben wir schon mal gemacht, Berichterstatter und Senat ohne ehrenamtliche Richter, was fast zu der zweiten Frage schon führt, dass man einfach sagt, erstmal nur die Juristen, die dann untereinander sitzen und sich austauschen, weil das hat ja nur Sinn, wenn auf der anderen Seite jemand hat, der, ich sag mal, eine gewisse Ahnung hat, wovon er redet, und dann erstmal den Sachverhalt zu sortieren und dann schaffen, jetzt kann ich aber nur mal für mein Umfeld sprechen, das ist natürlich von Senat zu Senat unterschiedlich. Wenn Verständigungsmöglichkeiten bestehen, schafft man das im Senat dann genauso, als wenn man eine Mediation macht. Zumindest ist das meine Einschätzung von der ganzen Geschichte. Das mag dann nicht mehr gelten, wenn Sie einen Kollegen haben, der eben sich nicht in der mündlichen Verhandlung oder im Erörterungstermin möglicherweise festlegen will. Dann bringt es nichts. Also ein Erörterungstermin ohne einen Kollegen, der sich aus dem Fenster lehnt, bringt Ihnen nichts und bringt eigentlich auch dem Gericht an der Stelle nicht wahnsinnig viel. Aber nach unseren Erfahrungen hat das den Vorteil, dass die Finanzverwaltung sich dann auch eher auf Verständigungen einlässt. Und das ist für uns eigentlich der Wert für die Verfahren, die Sie jetzt gerade geschildert haben, wo die sich über Jahre, über Steuerarten, aber vor allen Dingen über Jahre verhakt haben, dass man die auseinandersetzen kann für die einzelnen Jahre. Und was wir gerne machen in meinen Senaten, die ich hatte bisher, wir versuchen bei Fällen, wo wir sehen, das sind Dauersachverhalte, auch über die Folgejahre zu reden. Das nützt jetzt nichts, wenn ich 24, 25 verständige, 26 der gleiche Sachverhalt und wir sitzen ein halbes Jahr später wieder da. Und das können Sie mit dem Senat, wie ich finde, genauso gut wie mit einer Mediation. Und Ehrenamtliche, tja, weites Feld. Wir haben dieses Jahr wieder Wahlen für die Ehrenamtlichen. Das ist sehr begehrt. Die Leute kommen auch sehr gerne. Der Einflusswert von Ehrenamtlichen ist sehr stark davon abhängig, was die für Kenntnisse mitbringen. Mhm. Das wiederum ist zufällig, ob die jetzt zu den Fällen passen, die wir haben. Ich habe das mal so formuliert zu Corona-Zeiten als allgemeingültigen Satz. Man könnte mal überlegen, ob wir den überhaupt brauchen, die Ehrenamtlichen. Das war jetzt im Kreise der Kollegen und Kolleginnen der Finanzgerichtspräsidenten nicht so eine beliebte Idee. Ich komme mal mit dem Beispiel, wenn Sie zum Oberlandesgericht gehen, zum Zivilsenat, werden Sie auch keine ehrenamtlichen Richter haben. Aber gut, das ist traditionell so begründet. Und deswegen die Rolle der Ehrenamtlichen. Ich glaube, für Sie als Anwälte spielt das in der Tat keine so riesige Rolle.
Was in der Tat fast gar nicht. Es kommt ja letztlich aus dem historischen Gedanken heraus, wir sind im öffentlichen Recht. Und der Staat wendet sich gegen den Bürger oder der Bürger klagt gegen den Staat und da sollen eben Bürger mit am Tisch sitzen, um das mit zu begleiten, mit zu überwachen. Also das Einzige, wo wir es eigentlich wahrnehmen, ist, wenn es zu Beweisaufnahmen kommt, wenn es zu Zeugenvernehmungen kommt und dass da gewisse ehrenamtliche Richter, die auch aus dem geschäftlichen Umfeld kommen, dann in der Tat fruchtbringende Fragen stellen oder auch Einschätzungen. Aber das Steuerrecht ist natürlich inzwischen doch sehr anspruchsvoll und in der juristischen Auseinandersetzung sind die ehrenamtlichen Richter dann natürlich auch überfordert.
Also jetzt sehr aus der Praxis, wo ehrenamtliche Richter überhaupt eine echt relevante Rolle spielen aus meiner Erfahrungswelt, ist bei den Kammern für Handelssachen. Da sitzen jetzt zwei Kaufleute und die kommen mit bilanziellem Sachverstand, die kommen sozusagen mit Handelsbräuchen und das sind häufig ja auch selbstbewusste Persönlichkeiten. Da ist ein Mehrwert, aber ansonsten habe ich es auch noch nie erlebt, dass sozusagen ein ehrenamtlicher, also ich finde es toll, dass das wahrgenommen wird, das Amt, um Gottes Willen, aber dass die maßgeblich auf das Prozessergebnis irgendeinen Einfluss gehabt hätten.
Spielt nur eine Rolle, wie Sie gesagt haben, gerade bei Sachverhaltsfragen, da melden Sie sich mal zu Wort, was Sie jetzt als Anwälte meist nicht betrifft, wir haben ja auch Kindergeldverfahren, dann haben Sie natürlich so Sachen, da kann jeder mal ein Stück weit mitreden. In den juristischen Fragen spielt es letztendlich keine Rolle. Der Vergleich mit den Handelsrichtern, der ist natürlich ein super Vergleich, weil da habe ich Fachleute sitzen, ist ja ähnlich wie eine Arbeitsgerichtsbarkeit, wo ja die ehrenamtlichen Richter eben einmal Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite sind und dann habe ich natürlich da bei dem Einzelrichter, der da in der Mitte sitzt, vielleicht mal so eine gewisse Waagschale, wenn der irgendwo in der
wo ich jetzt auch kein Ergebnis dabei habe, aber wo es vielleicht wirklich nochmal drüber nachzudenken lohnen würde, ist sozusagen eine stärkere Verzahnung zwischen steuerstrafrechtlichem Verfahren und dem Steuerverfahren. Das ist ja gerade durch das Einziehungsrecht, das ist ja natürlich etwas speziell jetzt, aber sozusagen zum Teil ja komplett zwei nebeneinander stehende Spruchkörper, die sich um die sozusagen Monetarisierung des Steueranspruchs kümmern. Und gerade dann in der steuerstrafrechtlichen Gerichtsbarkeit ja mit sehr unterschiedlichen steuerlichen Vorkenntnissen. Ja, das steht völlig unabgestimmt nebeneinander, aber damit müssen wir bis heute alle umgehen.
Damit müssen Sie bis heute leider leben, führt dann immer zu der spannenden Frage, wer soll zuerst? Ne? Kommt zuerst das Finanzgericht oder kommt zuerst das Strafgericht? Ich könnte Ihnen da noch nicht mal eine richtige Antwort geben, was da richtig wäre aus meiner Sicht. Natürlich würde ich immer sagen, macht Sinn, wenn das Finanzgericht vorne ranschreitet, weil wir dann doch meistens den steuerlichen Sachverstand eher haben. Auf der anderen Seite, aus Mandantensicht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man sagt, es ist vielleicht gar nicht so gut, wenn das Finanzgericht voranschreitet und vielleicht den Steueranspruch eher bestätigt, als wenn ich in eine Verständigung mit der Staatsanwaltschaft oder mit der Steuerfahndung gehe. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriges Feld und muss man von Fall zu Fall sehen. Für mich ist immer ein Beispiel, wenn ich das sagen darf. Wir hatten mal einen Fall, da wurde so eine Verständigung bei einem Strafgericht geschlossen, auch ordentlich verurteilt, sage ich jetzt mal im Verhältnis. Von dem Steueranspruch blieb aber nach einem finanzgerichtlichen Verfahren nichts über.
Ja. Also das wollte ich gerade sagen, das ist eigentlich das Worst-Case-Szenario. Ja. Und die Fälle haben wir natürlich auch, insbesondere wenn es Fälle sind, wo Haft im Raum steht, wo Untersuchungshaft im Raum steht, dann gilt natürlich der Beschleunigungsgrundsatz. Dann kann auf der strafrechtlichen Seite nicht gewartet werden, bis eine Rechtsbehelfsstelle bzw. ein Finanzgericht dann entschieden haben. Aber wir haben in der Tat die Fälle, die auch zu Freiheitsstrafen geführt haben auf der strafrechtlichen Schiene. Den Fall, den ich vor Augen habe, der spielt in München. Und das Finanzgericht München hat zunächst mal dann auch die Steuern komplett ausgesetzt. Und am Ende blieb ein Bruchteil der strafrechtlich verurteilten Steuer übrig und der Mandant hat tatsächlich seine Haftstrafe auch dann in den Zeiträumen absitzen müssen, die üblich sind und hat natürlich null Verständnis dafür, dass er im Gefängnis gesessen hat für eine Steuer, die hinterher finanzrechtlich gar nicht zur Veranlagung gekommen ist beziehungsweise nicht rechtskräftig festgesetzt werden konnte. Also das ist glaube ich das Worst-Case-Szenario in dem Zusammenhang und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, bei steuerstrafrechtlichen Angelegenheiten die Idee schon charmant, dass vielleicht eine Finanzrichterin oder ein Finanzrichter in den Strafkammern mit vertreten sind. Die reiben sich dann wahrscheinlich genauso die Augen. Ich mache strafrechtliche Hauptverhandlungen selten, aber ich bin immer fassungslos, dass, wenn es um die Freiheit der Bürger geht, kein Wortprotokoll oder noch nicht mal protokolliert wird, sondern jeder schreibt sich mit, was er so meint, in Erinnerung zu haben. Das frustriert mich an einem Strafprozess zutiefst, aber das Erlebnis würden Sie dann auch haben als Finanzrichter. Ja,
die Frustration teilen wir natürlich, ja. wenn Sie das Strafverfahren vorher haben wir die Akten beiziehen, die Strafakten, ja. Dann guckt man immer, was hat denn da möglicherweise die mündliche Verhandlung ergeben, weil ja die Finanzverwaltung, wenn es für die Finanzverwaltung gut ausgegangen ist, umgekehrt die Berater voraus, in der mündlichen Verhandlung das und das, dann guckt man ins Protokoll, da steht nichts. Ja. Also von daher, das wäre für uns auch hilfreich. Die andere Frage, die wir uns schon mal gestellt haben, die geht aber in die gleiche Richtung. Warum nehmen wir nicht die Steuerstrafverfahren insgesamt dazu? Man müsste natürlich verfahrensrechtlich dann was tun, aber man könnte das natürlich schon irgendwie verzahnen. Aber da sind wahrscheinlich einfach die komplexen Dinge in der StPO und FGO, das ist ja nicht aufeinander abgestimmt. Aber warum machen wir nicht Strafkammern theoretisch in den Finanzgerichten? Wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die von den ordentlichen Gerichten kommen, die das Geschäft kennen, aber ich glaube, das ist rechtspolitisch. Ja. Für uns wäre das wünschenswert. Ich glaube, dass es auch für die Anwaltschaft eine durchaus gute Alternative wäre. Aber den politischen Willen, glaube ich, sehe ich da in Berlin nicht.
Was für uns als Anwälte ja sehr schön ist im Steuerstrafverfahren, dass wir häufig als Neben- oder Beweismittelordner, überwiegend als Nebenordner, die gesamte Steuerakte oder wesentliche Inhalte bekommen. Während beim Finanzgericht sozusagen, weil es gesetzlich auch so vorgegeben ist, für uns das Gebot ist, für die Akteneinsicht zumindest zum Finanzgericht vor Ort zu fahren und dann ja gerade in etwas komplexeren Sachen entweder nur stichprobenartig Sachen mitzunehmen, was den großen Malus hat, dass man manchmal nicht weiß, man ist ja gerade so am Anfang des Prozesses, worauf es ankommen würde. Oder man geht da wirklich mit dem Kopierer hin und kopiert, das haben wir auch schon gemacht, tausende von Seiten ein. Das Thema Digitalisierung, da liegt der Ball auch weniger beim Finanzgericht, sondern bei den Finanzämtern, die hört sich so hochtrabend an, sozusagen, das steht auch bei uns im Prozess sehr hoch auf der Wunschliste, irgendwie mal bewerkstelligen sollten, das alles als PDF oder wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Weil manchmal liegt ja wirklich der Nachteil im Banalen. Und da ist es wirklich gerade für uns, wenn wir als Steueranwälte vielleicht erst im Einspruchsverfahren dazukommen, schon nicht immer eine absolute Waffengleichheit, wenn es gerade große Verfahren sind.
Das ist ein ganz Wunderpunkt, den Sie da ansprechen. Also wir haben ja momentan noch nicht die PDF-Akte. Wir werden die bekommen ab dem 01.01.28. Zumindest soll das da so langsam losgehen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Habe ich heute Morgen oder gestern noch am Tisch gehabt. Das Problem ist, PDF-Akte, das wird Ihr und unser Problem leider nicht lösen. Es wird nicht das Problem lösen, ob Sie tatsächlich die tatsächlich vollständigen Akten als PDF nachher bekommen. Nach den Konzepten, die da sind, sieht es ja so aus. Die Finanzverwaltung hat ja jetzt schon ihre ganzen Töpfchen, wo sie das Ganze ablegt. Sie liefern ja schon alles elektronisch. Jede Steuererklärung geht ja elektronisch ein. Und dann sitzt irgendwann mal, sehr banal ausgedrückt, im Streitfall nach einer Betriebsprüfung der Sachbearbeiter der Rechtsbehelfsstelle da und klickt an, das kommt in die Akte und daraus erstellt sich dann, so ist das konzeptionell geplant, die PDF-Akte. Die kriegen wir bei Gericht, dass jetzt 10.000 Seiten sind oder 50 Seiten sind, sagen wir dahingestellt. Aber weder Sie noch wir wissen, ob der all das angeklickt hat, was wichtig
was ist. Was relevant ist.
Ja, klar.
Und das Problem haben wir noch nicht gelöst. Das haben wir heute auch. Ne? Sie können natürlich auch aus der Papierakte was rausnehmen. Ne?
Hat's in der Vergangenheit. Aber es ist meistens ja paganiert. Also man hat häufig...
Nein, selten, in Nordrhein-Westfalen selten.
Ja, es ist auch so, ne? Die Digitalisierung schreitet voran. Ich habe gestern eine Akte von einem Finanzgericht, ist nicht Düsseldorf, übersandt bekommen. Und diese Datei ist schlichtweg nicht zu gebrauchen. Da ist jede Seite einzeln eingescannt, aber nicht in der Reihenfolge, wie es in der Akte abgeheftet sein muss. Also das würde drei Wochen dauern, das zusammenzusetzen. Da werden wir den Kontakt aufnehmen, ob wir da irgendwie das noch anders bewerkstelligen können. Aber das führt uns ja auch zu einem Thema, was Ihnen ja auch unter den Nägeln brennt, nämlich die Digitalisierung, die Einführung von KI, wo das Finanzgericht Düsseldorf ja auch ein Pilotprojekt durchgeführt hat mit der KI von Juris, wenn wir das richtig wahrgenommen haben. Und auf welchem Weg befindet sich der Finanzgerichtsprozess an der Stelle und wird er als, ich sag mal, als Rechtsdienstleistung dadurch attraktiver?
Oh, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also vielleicht mal so zum Sachstand. Juris KI haben wir getestet, testen wir derzeit landesweit auch über das Justizministerium. Wir haben Backchat getestet, auch als Recherchesysteme. Juris KI als auch Back sind praktisch erweiterte Recherchesysteme. Ja. Also echte KI ist das nicht. Derzeit testen wir bei uns im Haus und auch in anderen Häusern Backnox Tour. Allerdings, da muss man einschränkend sagen, auch nur als Recherchesystem wegen der Fragen mit dem Datenschutz und Steuergeheimnis, die sich hinten dran stellen. Das ist so Stand der Dinge, was wir tatsächlich im Einsatz haben derzeit. Ja, Finanzgerichtsprozess der Zukunft. Wir machen relativ viel, ich sage mal momentan erstmal Grundlagen in Anführungszeichen Forschung, KI. Das heißt, ich habe zwei Leute, die sich sehr stark mit KI beschäftigen und gucken, wo können die Möglichkeiten hingehen. Wir haben ja nicht die Möglichkeit, eigene LLMs aufzusetzen, einfach weil wir kein Geld dafür haben und wir auch keine Rechenleistung irgendwo dazu kaufen können. Aber wir versuchen natürlich mit kleinen Modellen Möglichkeiten zu entwickeln. Und was wir festgestellt haben, es würde Sinn machen bei der Zusammenfassung von Schriftsätzen und Sachverhalten zum ersten Überblick. Wir haben das insoweit getestet, dass die Kollegen in meiner Eigenarbeit wirklich Akten genommen haben, zu Fuß anonymisiert haben, das Ganze dann eingegeben haben und das mal abgeglichen haben. Da bietet es Möglichkeiten, also Aktenstrukturierung bei größeren Verfahren. Weitere Möglichkeit, die sich ergeben könnte, wäre Vorschläge einfach für weitere Ermittlungsmaßnahmen, haben die auch ausprobiert bei streitigen Sachverhalten. Da könnte sich mal irgendwie was an dieser Stelle ergeben. Was auch funktioniert testweise, allerdings mehr als just for fun probiert worden ist. Sie können die Entscheidungen einlesen, wenn sie fertig sind oder beziehungsweise einfach anonymisiert einstellen oder aus Juris sich irgendwas mal zum Ausprobieren da runterholen. Und dann gucken sie mal, ist diese Entscheidung revisionsfest? Der findet dann möglicherweise Schwachstellen in der Entscheidung, was Schlüssigkeit und so weiter betrifft. Da könnte man zum Beispiel KI einsetzen, das wären Bereiche. Alles das sind aber möglicherweise richterunterstützende Tätigkeiten. Und da wäre schon schön, wenn wir da Use Cases in den nächsten Jahren noch deutlicher entwickeln könnten und uns vorstellen könnten. Da sind wir aber noch ziemlich am Anfang.
Ich finde das ja sehr spannend. Ich bin ja sowieso auch hier in der Kanzlei relativ KI-affin. Und wir haben ja selbst schon auch auf den juristischen Markt bezogene KI-Systeme am Laufen, nutzen die auch. Einer der Stärken ist ja insbesondere auch die Auswertung unstrukturierter großer Datenmengen, also die große Akte zum Beispiel, die schreit danach sozusagen ausgewertet zu werden. Und das eine Thema ist, wie richtig ist die Halluzination? Das andere ist aber, das ist mir so als Idee im Vorgriff auf unser Gespräch heute gekommen, die Fragen aus Sicht des Gerichts der rechtlichen Beschränkungen. Also wir haben ja die Pflicht zur Amtsermittlung des Sachverhalts und wir haben ja auch das Gebot der Unmittelbarkeit. Also insbesondere sich von Beweismitteln, Verträge vielleicht die oder andere Unterlagen die in der Akte sind, sozusagen, da müsste man mal überlegen, könnte wahrscheinlich eine Dissertation drüber schreiben, wie weit diese Pflicht geht. Ja, also, oder um es mal so ein pointiertes Beispiel zu machen, kann es rechtlich zulässig sein, sozusagen als Richter in Zukunft, wenn man kaum noch Fehleranfälligkeiten hat, das gesamte Sachverhaltsverständnis auf eine KI-Auswertung zu stützen, ohne eigentlich die Seite, die Akte Blatt für Blatt durchgearbeitet zu haben. Denn die Verlockung ist groß und sozusagen die Suggestion der Anbieter, dass das fehlerfrei zu besseren Ergebnissen führt als die menschliche Auswertung, ist ja da.
Ja, da wollen wir ja gerade nicht hin. Also unsere Idee ist ja eine andere. Unsere Idee eigentlich, also man muss auch Träume haben an der Stelle, was von der technischen Umsetzung her möglich. Unsere Idee ist eigentlich, dass wir unsere eigenen Datenpools in eigenen Systemen erstmal unterbringen. Das heißt, dass wir nicht darauf angewiesen sind, in irgendwelche Workspaces bei irgendwelchen Anbietern zu gehen. Die Finanzverwaltung geht ja derzeit einen ähnlichen Weg in ihrem Rechenzentrum, dass sie ihre eigene KI da aufsetzt und sozusagen auch selber trainiert. Dann haben sie das Problem von Halluzinationen erstmal weniger, was die rechtlichen Fragen betrifft. Was das Tatsächliche betrifft, sind das zwei Paar Schuhe, die wir da jetzt haben. Das eine ist wieder Sachverhaltsermittlung im ersten Stil. Was kriege ich überhaupt von der Finanzverwaltung geliefert? Da sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Was mache ich damit? Jage ich das durch meine KI? Kann ich machen? Würde ich auch sagen, Betriebsprüfungsfall, tausende von Seiten, da lassen wir erstmal drüber gucken, was da an Zahlen möglicherweise ist. Auf der anderen Seite werden sie nicht drum rumkommen, dass der Richter sich die Mühe macht, tatsächlich das Original sich mal anzugucken. Das heißt, diese E-Akten, dann haben wir wieder den Bogen zu gerade, die die Finanzverwaltung führt, müssen wir mal sehen können und verifizieren können. Das ist ja ein Verifikationsproblem im finanzgerichtlichen Verfahren am Ende des Tages. Und dann kommt eins hinzu und das Risiko sehen wir auch und deswegen fangen wir so früh damit an, mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber zu sprechen. Wenn es dann irgendwann mal dazu kommt, ihr müsst euch klar sein, das ist ein Werkzeug. Das heißt, ihr seid nachher letztendlich verantwortlich, was da rauskommt. Und jetzt bin ich mal ganz provokativ, Sie haben auch heute schon insbesondere wenn Sie in die Amtsgerichte gucken, wir jetzt nicht schimpfen an der Stelle, wo die viele Fälle haben, aber Sie haben immer mal Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht nicht mit der gebotenen Sorgfalt drankommen. Und wenn Sie Pech haben, wird es in Zukunft vielleicht auch den einen oder anderen Richter an irgendwelchen Finanzgerichten, natürlich nicht bei mir in Düsseldorf, ist klar, in irgendeinem Finanzgericht geben, der dann sozusagen alle fünf gerade sein lässt. Das können Sie nur gucken, das ist im Senat. Beim Spruchkörper können Sie das auffangen, da ist es vielleicht besser als beim Einzelrichter. Das ist für uns von immenser Bedeutung, dass wir das Bewusstsein einfach schaffen, dass KI jedenfalls das eigene Denken nicht ersetzen kann.
Ja, was auch spannend ist, ist, und das gibt es in jeder Kanzlei, dass die Neigung, sich mit diesen neuen Techniken und Werkzeugen auseinanderzusetzen, ja sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Jetzt haben wir als Wirtschaftsunternehmen natürlich die gute Möglichkeit, wenn wir sagen, das ist unser Weg, liebe Angestellte, Anwältinnen und Anwälte, bitte setzt das so ein, ja, oder diktiert mit Spracherkennung, lasst das Diktiergerät weg. Das ist natürlich bei Richtern, Richtern sind keine Beamte, sie sind unabhängig und es ist, wahrscheinlich werden sie da auch keine abschließende Antwort dabei haben, also ich weiß es nicht, wollte ich nicht vorgreifen, aber das kann, wenn wir mal so 5 Jahre weitergehen, natürlich Senate geben, wo der eine noch im 19. Jahrhundert arbeitet und in demselben Senat der andere sozusagen auf dem Mars lebt, ja, und sozusagen ganz anders arbeitet. Und dann ist es wahrscheinlich auch einfach ein Prozess zu sehen, wie das trotzdem gemeinsam gelingen kann.
Ja, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, den kann man von Anfang an versuchen zu befördern. Also das wird so sein. Also Sie werden Kolleginnen und Kollegen haben, die sagen, was soll das Ganze und ich kann das alleine machen. Das ist völlig normal, das ist auch legitim an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, wir sind ja nicht so große Häuser, muss man ja sagen. Wir alle drei Gerichte haben so maximal 45, 50 Richter jetzt hier in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben es jetzt in Düsseldorf, dafür kann ich nur sprechen, so gemacht, dass wir tatsächlich gesagt haben, wir gehen mit die Juris-KI als erstes rein, um diesen Begriff KI erstmal ein bisschen bei den Leuten unterzubringen. Und haben das flächendeckend tatsächlich auch für alle Kolleginnen und Kollegen geöffnet, hatten eine Quote von ungefähr 75-80%, die mitgemacht haben. Und dann passiert so ein bisschen was, dann kommt der Flurfunk. Und der sagt, das hat da funktioniert, das hat da funktioniert. Ob das irgendwann funktioniert, wenn wir in Use Cases gehen, weiß ich nicht. Weil so weit sind wir natürlich noch lange nicht. Das ist der eine Effekt. Der zweite Effekt ist einfach die Altersstruktur der Gerichte. Sie werden, also wir werden oder haben auch schon relativ viele junge Leute eingestellt. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass sich der KI-Bereich bei denen aus der privaten Ecke kommend vielleicht auch im beruflichen Bereich für irgendwie mal interessanter darstellt. Und wir müssen eins schaffen, die Leute, die KI-affin sind, und das ist auch ein schwieriges Ding, vor wem wir stehen, die zu Hause KI haben, dass die nicht anfangen, ihre Akten nach Hause zu nehmen und in die KI einzuarbeiten. Dass, wenn ich irgendwelche LLMs da zu Hause angesprochen bekomme, da ist natürlich verboten. Aber auf der anderen Seite ist das für uns die Motivation zu sagen, um sowas dem Grunde nach schon zu verhindern, müssen wir als Justiz, nicht nur als Finanzgerichte, die Möglichkeiten anbieten, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Justiz mit der KI arbeiten können, so wie sie es als Unternehmen sagen können, ich möchte das gerne, oder wie es insbesondere, die Steuerberater sind ja sehr stark in dem Bereich engagiert. Und deswegen sind wir sehr interessiert, so wie Sie, KI auch erstmal nach vorne zu bringen. Aber es ist auch ein Mindset, was wir ändern müssen.
Das ist so. Das ist natürlich auch eine Generationsfrage. Was mich nochmal umtreibt, ist, ich glaube, da sitzen wir eher in einem Boot als in getrennten Booten, nämlich was die Vollständigkeit der Akte anbelangt, was Sie eben schon auch ausgeführt haben. Meine Prozesserfahrung zeigt, dass die Finanzgerichte immer ausgesprochen sensibel reagiert haben, wenn sie das Gefühl hatten, es wird von der Finanzverwaltung etwas zurückgehalten. Da muss man als Klägervertreter nicht groß aktiv werden, sondern es, wenn es substanziiert dargelegt werden kann, dann reagiert ein Senat in der Regel hochsensibel und geht dann auf die Finanzverwaltung zu. Und ich glaube, was den Einsatz von KI anbelangt, wird das in der Zusammenarbeit mit den Finanzgerichten aus meiner Sicht gar nicht das große Problem werden. Das größere Problem liegt meines Erachtens darin, dass alles das, was aus einem Computer bei der Finanzverwaltung kommt, ob es die unterschiedlichsten Schätzungsmodelle sind, was Prüferinnen und Prüfer teilweise einsetzen. Alles, was aus einem Computer kommt, wird bei der Finanzverwaltung erstmal als sakrosankt angesehen. Also das erleben wir häufig in den Betriebsprüfungen, erleben wir häufig in den Fahndungsprüfungen. Und das einmal zu durchbrechen, ne, ist es denn wirklich kontrolliert, das eine. Und das zweite, ist die Akte tatsächlich vollständig, die einem da präsentiert wird, oder wird da etwas zurückgehalten? Das ist, glaube ich, im Finanzrechtsstreit das viel größere Problem.
Ja, da sind wir in der Tat in einem Boot. Das ist eine ganz klare Sache. Da wollen wir wissen, was tatsächlich passiert ist für die Sachverhaltsermittlung. Und Sie brauchen das auch für die Sachverhaltsermittlung, um entsprechend agieren zu können. Ja, das Problem müssen wir irgendwie lösen, kann ich dazu nur sagen. Wir werden gucken, wie das ab 28, wenn ich meine Zukunft, laufen kann. Und wir werden das zusätzliche Problem, Sie haben gerade gesagt, die glauben alles, was aus dem Computer kommt. Wir werden natürlich die KI-Veranlagungen laufen ja in Nordrhein-Westfalen schon. Also wir werden auch Betriebsprüfungen kommen, die über KI laufen. Dann stellt sich nicht nur die Frage, was haben die da reingestopft an Sachverhaltsfragen, machen wir immer. Dann wird sich die Frage stellen, welche Algorithmen sind da verarbeitet worden? Gibt es überhaupt noch einen Zeitreihenvergleich, der da irgendwie umgesetzt worden ist, um bei so einem Beispiel zu bleiben? Wie ist die Steuererklärung überprüft worden, nach welchen Möglichkeiten? Das ist eine spannende Frage, haben wir Finanzverwaltung auch schon gestellt. Die kennen das Problem auch. Und jetzt auch eine Lanze mal für die Finanzverwaltung. Die sind durchaus auch interessiert, eine rechtsstaatliche Verwaltung aufzubauen.
Absolut.
Ja. Und sagen an dieser Stelle, da müssen wir Möglichkeiten finden. Es kann nur eins, darf nicht passieren. Es darf nicht sein, dass wir nachher sozusagen elektronische Steuerveranlagungen jenseits noch des Risikomanagements haben, was für mich sowieso ja schon ein rotes Tuch ist, weil wir da nicht so richtig reingucken können. Und wir im Grunde wegen jeder schwierigen Frage, die Sie dann zu Recht vielleicht als Mandantenbetreuung aufwerfen und sagen, wie kann das denn errechnet worden sein, zum BfH laufen müssen ins Kameraverfahren, um zu gucken, welche Systeme hat die Finanzverwaltung dahinter laufen. Da sehe ich ein riesiges Streitpotenzial, was uns drohen kann, einfach wiederum für die Verifikation dessen, was passiert im Veranlagungsverfahren.
Und da muss ich sagen, in bestimmten Bereichen ist es sicherlich berechtigt, aber in weiten Teilen herrscht da ein Misstrauen der Finanzverwaltung gegenüber den Steuerpflichtigen, was zu Intransparenz führt, was zu der Angst führt, sich transparent darzustellen. In weiten Teilen halte ich das nicht für berechtigt. Nun haben wir auch eine andere Sichtweise als die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten, die sich jeden Tag anhören müssen, dass sie keine Unternehmer sind und dass sie noch nie Verantwortung getragen haben und Ähnlichem, mit dem sie da täglich konfrontiert werden. Da kriegt man natürlich auch eine andere Sichtweise. Aber da würde es, glaube ich, der Finanzverwaltung ganz einfach gut tun, ein Stück weiter transparent zu sein, gerade was sie da an Computersystemen laufen lassen. Wir haben Paragraph 364 AO, also die Mitteilung der Besteuerungsgrundlagen, was für uns eine von Geburt an als Steueranwalt oder Steueranwältin eine ausgesprochen wichtige Norm ist. Aber das sollte die Finanzverwaltung wirklich ernst nehmen und tatsächlich im eigenen Interesse ernst nehmen.
Ja, das müssen die umsetzen. Also diese Klage, diese berechtigte Klage, habe ich gar nicht lange her, vor 14 Tagen war ich in Berlin am Kongress des BDI, die haben so ein Textforum einmal im Jahr. Und da kam genau dieses Misstrauen auch seitens der Industrie, sogar auch der größeren Unternehmen zum Ausdruck, dass sie sagen, also liebe Finanzverwaltung, die da auch gut vertreten war, warum glaubt ihr uns nicht erst einmal? Warum seid ihr immer mit Misstrauen da? Und wir müssen Möglichkeiten finden, und zwar auch an einem Tisch. Und da ist ja im Grunde die Unternehmerschaft, zumindest die größeren Unternehmen, teilweise auch dran mit der Finanzverwaltung, mit den begleitenden Betriebsprüfungen, dass Compliance-Systeme geschaffen werden. Und dass man im Grunde, in Österreich gibt es das teilweise schon, so eine Situation herstellt, wenn man sagt, ich habe ein vernünftiges Besteuerungssystem, also ein eigenes Controlling, ein Steuern-Controlling-System, das wird durch die Finanzverwaltung dem Grunde nach geprüft, ob das eben so zu zutreffenden Ergebnissen führen kann, und dann haben wir das Theater aus den Betriebsprüfungen nicht mehr. Ich glaube, dass diese Idee zu sagen, eine weniger konfrontative Steuerveranlagung, die es ja eigentlich sowieso in Konfrontationen eigentlich im Regelfall nicht geben soll, ist ein gemeinsames Interesse auch der Finanzverwaltung. Einfach, weil die auch irgendwann nicht mehr die Leute haben, diese Kontrolldichte zu nutzen.
Ich glaube auch, dem Finanzamt wird es zusätzlich gut tun oder den Finanzbehörden die Ergebnisse, die zum Beispiel das Risikomanagementsystem auswirft, jedenfalls mal einer wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich zu machen. Ich meine das gar nicht so reißerisch. Wenn man mal überlegt, als die ersten KIs kamen, ja, oder davor noch Google-Suchmaschinen, die dann wissenschaftlich untersucht wurden und zum Beispiel dazu führten, dass bestimmte Personengruppen benachteiligt werden. Das war unbewusst, das hat niemand gemacht, sondern diese Logarithmen haben quasi ein Eigenleben entwickelt.
Das ist Profiling, ne? Die ein eigenes Profiling anlegen, ja.
Das ist ja jetzt derzeit für uns alle eine Blackbox. Wir wissen nicht, ob, ich sage es mal etwas provokant, sozusagen der Italiener um die Ecke höher nach oben gespült wird, als sozusagen die deutsche Gastwirtschaft. Also das ist jetzt vielleicht ein provokantes Beispiel, aber wir wissen es nicht. Und jetzt ist nun mein Punkt, diese Risiken gehen möglicherweise exponentiell nach oben, wenn wir jetzt mit den KI-Modellen arbeiten, ohne die von Zeit zu Zeit zu evaluieren. Wie funktionieren sie? Ich kann das ja nur aus meiner bescheidenen Welt berichten. Die KIs, die ich benutze, und das hat einen riesen Vorteil, merken sich ja, was ich in der Vergangenheit abgefragt habe. Also die haben ein ziemlich genaues Profil. Und eine KI ist eigentlich immer ein People's Pleaser, die möchte mir gefallen, wenn ich nicht wirklich da sage, du musst kritisch sein und eine Gegenposition einnehmen. Das heißt, mein unterbewusstes Erwartungsbild, zum Beispiel bei der Auslegung eines Rechtsbegriffes, verstärkt die. Ja, also anstatt mir neutral gegenüberzustehen, wird sie sozusagen noch stärker in meine Richtung denken, im Rahmen das, was aus ihrer Sicht vertretbar ist, und mir dann eben gar nicht als neutraler Berater zur Verfügung stehen, wenn ich nicht gegensteuere. Das sind eben so spannende Aufgaben, die auf uns zukommen, aber auch Sachen, die angegangen werden müssen.
Ja, das sind so spannende Fragen, die auch die Finanzverwaltung ja momentan durchaus umtreibt. Also gerade in Nordrhein-Westfalen ist ja auch sehr stark im KI-Bereich unterwegs, und die programmieren ja auch selber und versuchen auch selber. Da sind wir am Rande immer so ein bisschen, kriegen wir Informationen mit, die erkennen diese Probleme auch. Wie die lösen, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass sich das Problem verstärken wird in den nächsten Jahren, weil einfach mehr Mengen an Daten überall bei Ihnen in die KI gehen werden, in der Finanzverwaltung in die KI gehen werden, vielleicht auch irgendwann mal bei uns, wenn wir eigene Rechenleistungen haben. Aber natürlich werden Sie mit dem Problem leben müssen. Deswegen, das Bewusstsein muss gestärkt werden, parallel, dass wenn Sie KI einsetzen, jemand da sein muss, der KI auch als solche beherrscht und es nicht nur anwendet. Und da kommen wir zu einer ganz spannenden Frage. Wenn Sie Steuer-KI einsetzen wollen, egal ob Sie das bei sich machen, ob wir das theoretisch können oder die Finanzverwaltung, Sie müssen immer noch den Steuerrechtler haben, der eigentlich immer noch besser ist als die KI. Der immer noch gucken muss, kommt das Ergebnis da raus und ist dieses Ergebnis noch schlüssig und vor allen Dingen mit dem Gesetz vereinbar. Das gilt jetzt für alle Berufsgruppen, die wir haben. Und das heißt, es entsteht im Grunde ein Berufsfeld von Steuerjuristen, die über Qualifikationen, so eine Schnittstellenqualifikation verfügen müssen. Die müssen wissen, was geht in so einem Algorithmus ab, wie macht er möglicherweise, um ihnen freundlich gesonnen zu sein, lernt er selber sich was Falsches an, und der andere muss sofort auch noch wissen, dass es steuerrechtlicher Blödsinn, der da braucht.
Und das führt uns ja zu der spannenden Frage, vor der im Moment alle stehen: Wie sichern wir das in der Ausbildung ab? Wenn jetzt KI doch die Effizienz bringen soll, macht es dann Sinn, die junge Juristin, den jungen Juristen einen Fall genauso bearbeiten zu lassen, nämlich von der ersten Seite der Akte bis zur letzten, erstens selber durchgeguckt, zweitens selber durchdacht und dann mit KI-Unterstützung vielleicht abgesichert. Das wäre ja so das Idealbild. Ob die KI dann tatsächlich zu so viel mehr Effizienz führt, ist eine andere Frage. Aber das in der Ausbildung abzusichern, das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich habe neulich in Tübingen an der Fakultät einen Hochschullehrer sagen hören, der sagt, also KI gehört nicht in die juristische Ausbildung an die Universität. Da können die sich in der Referendarzeit mit beschäftigen. Habe ich eine absolut natürlich andere Position dazu. Wenn in der Grundschule das schon anfängt und dann über die Schulbildung, muss natürlich die universitäre Ausbildung da auch ansetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Im Prinzip brauchen wir ja den kritischen Überprüfer, der aber von der Methodik es noch so erlernt haben sollte, wie es ohne KI bearbeitet werden muss. Und das ist derjenige, der dann mit KI-Unterstützung vielleicht das schnellere, vielleicht auch das bessere Ergebnis produzieren kann. Aber das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, das hinzubekommen in der Ausbildung.
Teile ich voll. Wir müssen das in der Ausbildung unterbringen. Ich halte das für zwingend. Also die Universitäten sind natürlich auch in der schwierigen Lage, dass sie nicht wissen, was ihre Studenten ohnehin im Hintergrund treiben. Aber ich glaube, die Chance in der juristischen Ausbildung besteht darin, dass man nämlich systematisches Wissen wieder mehr braucht, also als das Einzelfallwissen. Weil das Einzelfallwissen ist nachher das am Ende des Tages, was die KI, was, das können sie aus der rauskitzeln. Also Fälle suchen in einer Datenbank oder in ihrem eigenen System kann die. Aber systematisch denken können sie nur an der Uni lernen. Und da brauchen sie zwei Sachen. Da brauchen sie das juristische Grundwissen, das kann KI nicht ersetzen. Und sie brauchen in dem nächsten Schritt, und das brauchen sie im Studium, das sehe ich genauso, wie Sie das gesagt haben, sie brauchen die KI-Grundfähigkeiten und die Kenntnisse, wie die funktioniert, einfach, um das verifizieren zu können, auch schon im Studium. Wenn sie das versäumen, das holen sie im Referendariat nicht nach. Und vielleicht noch ein Wort zur juristischen Ausbildung. Die juristische Ausbildung, wenn ich immer in den mündlichen Prüfungen sitze und sehe immer noch die dicken roten Klötze da vor uns stehen, ich glaube nicht, dass das insgesamt noch zeitgemäß ist. Ich glaube, wir müssen bei der juristischen Ausbildung vielleicht auch wieder mal über andere Wege nachdenken. Vielleicht auch da ein Stück weit nicht nur elektronischer, aber dem Gedanken nach moderner werden. Da bräuchten wir schon eine Reform eigentlich aus des Ausbildungssystems.
Herr Wagner, zum Schluss, was würden Sie einer jungen Abiturientin oder einem jungen Abiturienten raten? Soll er Jura studieren? Und was würden Sie ihm oder ihr aus Ihrem Richterleben erzählen?
Das ist eine schöne Frage, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jedem uneingeschränkt empfehlen würde, Jura zu studieren. Ich würde es demjenigen empfehlen, der sagt, kann mir ein konkretes Berufsziel, das kann Anwalt sein, ich kann Richter sein, das kann ich mir vorstellen. Und der mir sagt, ich habe Spaß am logischen Denken und Herausforderungen, Fälle zu lösen. Das würde ich von denen, das kann man in der Schule schon haben. Dann würde ich sagen, überlegt euch das, das könnt ihr machen. Was würde ich denen aus meinem Richterleben erzählen? Ich würde vielleicht erst mal sagen, ich habe auch mir lange überlegt, ob ich nach dem Studium Anwalt oder Richter werde. Das war damals auch eine schwierige Entscheidung, aber der steht man dann auch. Und dann würde ich sagen, aus dem Richterleben positiv ist natürlich, man kann, das kommt jetzt sehr phrasenhaft über, natürlich für Gerechtigkeit sorgen. Und man kann natürlich auch versuchen, Rechtsfortbildung zu machen, wenn man es möchte. Und man kann, wenn man es möchte, auch versuchen, in den Systemen ein bisschen tätig zu werden, wenn man Spaß hat. Und dafür mache ich auch immer Werbung. Nicht nur zu richten, sehen Sie zu, dass Sie rechtspolitisch unterwegs sind. Und man kann auch versuchen, in den Verwaltungen was zu bewegen. Und da kann ich aus meinem Richterleben sagen, das ist vielleicht nicht ganz so nur so verlaufen, wie Sie es am Anfang geschildert haben. Ich war schon nach 3 Jahren in der Gerichtsverwaltung mit drin, habe die ersten ITs mitgemacht. Nutzt man solche Chancen? Und habe ich Leute, die sagen, ich möchte auch noch innovativ sein. Dann sage ich, dann kannst du Jura studieren und dann hast du auch Chancen, nicht nur Karriere zu machen, ist nicht das Wichtigste, auch Spaß an der Arbeit zu haben.
Lieber Herr Wagner, ganz herzlichen Dank, dass wir Sie hier heute als Gast begrüßen durften.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.